Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln. Okay, seid ihr ready?
Ja.
Perfekt. Hi, wir haben Lena bei uns. Wie schön ist
Ja.
das?
Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Ich hatte ja gesagt, dass ich Lena ja schon sehr lange kenne. Ich glaube, ich kenne Lena länger, als wir uns wirklich kennen. Also ich habe schon früher von Lena gehört, weil Lena ist nämlich ich würde schon fast sagen, eine Ikone im Footballbereich und gehört halt für mich persönlich so auf eine Wellenlänge mit mehreren größeren Namen. So Namen wie Stevens, Erdmann. Und dann kommt da Müller dazu, das ist jetzt halt dann Lena. Und das sind so Namen, bei denen denke ich immer, boah, die haben was im Football erreicht und bewirken halt immer weiter irgendwas. Ja, und jetzt bin ich tatsächlich extrem stolz drauf, dass auch Lena hier ist. Ich durfte selbst schon mit ihr spielen auf dem Feld, kenne sie auch schon noch von der Natio und bin sehr, sehr, sehr froh, dass du hier bist. Und freue mich tatsächlich auf deine Vorstellung jetzt erstmal, weil wir haben gerade schon festgestellt, ich dachte die ganze Zeit, du seist schon mal in Mexiko gewesen. Dabei habe ich dich nur schon mal mit einem Sombrero gesehen. Dann habe ich mir selbst auf eine falsche Fährte gelockt. Hi erstmal.
Ja, hallo.
Schön, dass du bei uns bist, Lena.
Ja, ich freue mich auch sehr.
Magst du dich einmal vorstellen, damit auch die anderen, die uns jetzt zuhören, ein Gefühl dafür bekommen, wer du bist? Vor allem die, die vielleicht dich auch schon vom Sehen her kennen, mit Schafen oder Sombrero oder ich habe eben schon was von der Snackkiste gehört. Aber die dich vielleicht eben auch noch nicht näher kennen und auch über deinen Werdegang ein bisschen erzählen und einordnen, wo du tatsächlich schon gewesen bist. Es war nicht Mexiko, aber es war auch auf einem anderen Kontinent, dass du uns da ein bisschen mitnimmst.
Ja, gerne. Ja, mein Name ist Lena Müller. Ich bin noch 33 Jahre alt und bin 2017 zum Football gekommen. Ich habe auch noch mal geguckt, ob ich diesen Zeitungsartikel von damals gefunden habe. Ich habe immer Super Bowl geguckt, schon irgendwie ein paar Jahre davor. Und dann war so ein Artikel in Hagen macht ein neues Team auf, ein neues Damenteam. Und ich habe halt geguckt und das eine Viertelstunde von zu Hause entfernt und dachte so, cool, ich gehe da mal hin. Und habe dann damals meine beste Freundin gefragt und die ist dann mitgekommen und hat dann zugeguckt und ich war da und das Erste, was sie gemacht haben, sind 2 Runden Laufen. Wer mich nicht kennt, also Laufen und Cardio ist einfach gar nicht meins. Also auf dem Footballfeld ist das Mittel zum Zweck, aber ich würde jetzt, wenn mein Coach mir nicht sagt, ich soll jetzt laufen gehen, niemals laufen gehen. Ich bin halt ein O-Liner. Und ja, dann waren diese 2 Runden und ich bin nach der ersten Runde schon gestorben und dachte mir so, was mache ich denn hier? Und wollte schon aufhören. Und dann kamen wir aber zu den lustigen Sachen, nämlich so blocken, Bälle fangen, Menschen tackeln. Und ja, so bin ich da geblieben und bin dann Teil der Sauerland Mustangs geworden und habe da so meine Football-Reise begonnen, 2017. Und haben dann, glaube ich, 1,5 Jahre trainiert, bis wir unser erstes Spiel gespielt haben. Das war so 2018. Das war damals Fünfer-Tackle-Turnier-Modus. Total wild. Man ist wirklich nur zu fünft auf dem Feld und es ist auch ein Kleinfeld, so groß wie so ein Flag-Football-Feld. Und es gibt quasi nur einen O-Liner, der in der Mitte steht und dann Wide Receiver und Running Backs und QB. Und haben dann ja, die Saison Fünfer-Tackle gespielt, sind ein Jahr später dann in Neuner-Tackle gegangen, was ja auch in der zweiten Liga gerade gespielt wird. Da sind schon mal 3 O-Liner, also ist schon mal 2 O-Liner mehr. Man steht nicht als O-Liner da ganz alleine rum. Und ja, dann bin ich 2020 zu den Assassins gewechselt. Das war eine Spielgemeinschaft von Solingen und Wuppertal. Für mich war das so eine Entscheidung, ich will irgendwie mehr erreichen und ich will irgendwie, ja, einfach den nächsten Schritt gehen, wo ich sage, beim Team, wo wir manchmal nur 5, 6 Leute beim Training waren, kann ich nicht so viel mitnehmen und musste dann auch so ein bisschen mehr mit ins Coaching gehen, weil wir keine Coaches hatten. Und da habe ich irgendwann gesagt, okay, ich wechsle. Und ja, 2020 werden viele noch wissen, war das Corona-Jahr. Das heißt, da haben wir nicht wirklich was gemacht. Das heißt, da haben wir auch nur trainiert. Aber wir waren einfach deutlich mehr durch diese Spielgemeinschaft. Irgendwie 30 Leute beim Training zu haben, war halt mega cool und nicht alleine als O-Liner dazustehen, sondern zu viert oder zu fünft da zu sein, war halt richtig toll. Und Ja, dann haben wir 2021 unsere Saison gespielt, auch noch mit Corona-Auflagen. Es war auch nur so eine Kurzsaison. Als ich 2020 im Oktober war ich mit einer Spielerin auch von den Bochumern und die auch bei den Hagenern dann mitgespielt habe, beim O-Line-Camp in Bayern. Und da habe ich Rea kennengelernt. Also ich kannte sie vorher schon, weil sie auch so O-Line-technisch bekannt ist im Football Deutschland. Und die hat mir irgendwie von der Liga erzählt, ey, da macht eine Liga auf in den USA und du wirst bezahlt, kriegst Geld und kannst da spielen. Und ich so, mega. Da war halt so diese Flamme entstanden, so ich will in den USA spielen. Im Endeffekt ist die Liga nicht zustande gekommen. Da wurden irgendwie krass Gelder hinterzogen und was auch immer. Aber da war so mein Ehrgeiz geweckt, dass ich in den USA spielen wollte und habe dann ja nach der Saison 21 so ein bisschen an Teams in den USA geschrieben. So, hier, ich möchte spielen, wie sieht es denn aus? Habt ihr Platz? Und bin dann nach so ein, ja, vielen Zoom-Meetings und vielen Hin- und Herwegerei dann 2022 in die USA gegangen und habe da 5 Monate lang für die Seattle Majestics gespielt. Ja, also es war für mich das krasseste Jahr, was so footballtechnisch ging, weil als ich das erste Training hatte, dachte ich so, ich weiß nicht, was Football ist. Also, obwohl ich das schon ein paar Jahre gemacht habe, habe ich gedacht, okay, was habe ich da in Deutschland überhaupt gelernt oder nicht gelernt? Und ich bin nach Hause gekommen und jedes Mal, ich war blühend grau, ich konnte 2 Tage lang nicht richtig gehen und es war wirklich so, wo ich dachte so, was mache ich hier? Aber das Tolle war, ich hatte echt super Coaching und auch wir hatten eine super D-Line, gegen die ich trainieren konnte und habe mich dann auch zum Starting Center hochgearbeitet, weil ich einfach so viel nebenbei noch gemacht habe. Und ja, leider war die Saison aber nicht so erfolgreich, bin aber dann in Ende der Saison in das All-Pro-Game gewählt worden. Das ist dann eine Auswahl von den besten Spielerinnen der ganzen Liga und durfte dann ja in Dallas, in dem Dallas Cowboy Trainings Facility da im All-Pro-Game spielen. Ja, das ist immer doch so einer der Highlights, irgendwie da unter hunderten Spielerinnen eine zu sein, die dafür ausgewählt worden ist, für
Ich
die
krieg richtig
Leistung.
Gänsehaut. Wie du das gerade
Ja.
erzählst, weil das wusste ich auch noch nicht, also das mit Dallas und so. Ich krieg richtig Gänsehaut. Ich kann das total nachvollziehen, weil wenn man selber, also egal wer sitzt, ob ihr nur Super Bowl schaut oder auch so mal die Liga verfolgt, USA, das Football ist halt für die, das ist Nationalsport. Und dann diese Städten, das ist, als hättest du im Fußball bei Bayern halt irgendwie mal da auf das Gelände gedurft und gespielt, also als Vergleich, also richtig toll, ich habe richtig Gänsehaut.
Ja, also war auch wirklich unglaublich. Ich habe damals mit meiner Mama einen Roadtrip gemacht, weil die Flüge nach Dallas waren einfach unglaublich teuer. Das waren pro Flug $800. Und dann sind wir kurzerhand, haben wir uns ein Auto gemietet und sind von Seattle den 101 Highway bis runter nach LA, dann
Mega.
über Vegas nach Dallas gefahren und dann Inland wieder zurückgefahren und ist jetzt auch noch immer so einer der Highlights, auch einfach da zu spielen mit den Sportlerinnen, die da wirklich viel auch in den USA tun. Ich habe Jen Welter kennengelernt, ist auch eine Spielerin in der Nationalmannschaft gewesen in den USA und coacht auch. Ich dachte so, ich spreche die einfach mal an, können wir ein Foto machen? Und das ist so, die Amerikaner sind so, ey, ja, cool, und wer kommst du und was machst du? Und ist einfach super, super toll. Und ja, ist immer noch immer einer der Sachen, wo ich sage, da bin ich wirklich stolz drauf, weil das haben nicht viele erreicht.
Ja, sehr beeindruckend.
Ja, und dann bin ich wieder nach Deutschland gekommen und habe dann noch die restliche Saison mit Solingen, mit den Assassins gespielt. Das war auch super lustig, weil ich durfte dann, weil es der bei der O-Line mal ganz gut aussah, durfte ich dann das letzte Spiel als Running Back spielen und durfte da einen Touchdown laufen. Das immer noch, ja, war sehr toll. Und es war einfach, wir haben einfach immer den gleichen Spielzug 50 Yards lang gemacht. Und es war immer ein Audible und ich bin einfach der O-Line gefolgt und habe geguckt, wo ist das freie Gap. Und ich habe einfach der O-Line vertraut, weil ich wusste, die machen ihren Job. Und viele Running Backs haben halt dieses Problem, hinter der O-Line zu bleiben. Dann rushen die immer nach außen und werden außen geblockt. Und ich bin einfach immer hinter der O-Line geblieben und habe dann quasi einen Touchdown gemacht mit der O-Line zusammen. Und ja, das war sehr, sehr cool, so als Saisonabschluss von meinem 2022er Jahr.
Kannst du ganz kurz erklären, also ich habe jetzt gefühlt schon, was du gemeint hast, als du gesagt hast, dass du hinter der O-Line geblieben bist, aber es gibt tatsächlich viele, ich sage jetzt mal, Nicht-Footballer, die uns auch zuhören. Kannst du kurz erklären, was die O-Line da gemacht hat?
Also generell ist die O-Line ja dafür da, entweder den Quarterback zu beschützen, der ja hinten wie in so einer Pocket, wie so in so einer Tasche steht und natürlich den Ball an die Wide Receiver abgeben will. Und das andere ist natürlich, es gibt ja nicht nur Pässe, sondern auch Läufe. Und bei den Läufen will man den Weg frei blocken oder ich sage immer liebevoll schubsen. Also, weil blocken können immer die meisten nichts mit anfangen. Deswegen ist mein Job auch immer schubsen und im Weg rumstehen. Weil im Endeffekt muss der Running Back eine Lücke finden und ich muss einfach meinen Gegenspieler, meistens ist das ein D-Liner, zwischen meinem Running Back und also meinen Körper dazwischen bringen. Und ja, das ist so die Aufgabe als O-Liner.
Okay.
Schubsen und im Weg rumstehen.
Ja,
Ist auch
aber das
richtig
ist.
nervig, wenn ich als Linebacker versuche, da hinten reinzugehen, um den QB oder den Running Back zu snacken, und dann steht so eine Lena vor mir. Ich habe häufiger im Training gekniet, weil ich habe Angst vor denen, ne? Also wenn die vor dir stehen, musst du, egal welche von den dreien das war, ich habe einfach nur gekniet und habe mich klein gemacht, weil ich wusste, es tut jetzt weh, geschubst zu werden.
Die wollen ja, dass du Angst vor ihnen hast.
Ja, das haben sie gut
Ja.
gemacht. Und für alle übrigens aus dem Nicht-Football, die uns zuhören, wenn die beiden QB sagen, dann meinen sie Quarterback. Ich habe schon eben, als wir uns vorbesprochen haben, für alle anderen geschworen, dass ich ein bisschen eingreifen werde, wenn es zu footballtechnisch wird. Ich hoffe, dass ich diesen Job heute adäquat wahrnehmen und ausfüllen kann. Weil wenn ihr zwei euch gleich mit Football-Insidern und Fachsprache, dann gucke ich, dass wir anderen hinterherkommen. Also genau, QB ist Quarterback und Quarterback ist die Person, die man meistens von den Teams kennt, ist quasi so oft auch Captain, meistens der Chef, die Chefin, die halt den Ball werfen. Und da gibt es so Namen wie im Männerbereich recht bekannt, Patrick Mahomes zum Beispiel, den ich ja sehr cool finde. Die anderen beiden gucken gerade so ein bisschen, weil ich glaube, die finden die nicht so toll. Es gibt
Genau.
auch einen Geno Smith zum
Ja,
Beispiel.
genau. Also
Es
das sind
gibt
so.
auch eine Bushman, die in der Nationalmannschaft in den USA lange Zeit gespielt hat. Eine Savannah Friese, die auch ganz lange QB gespielt hat. Eine
Ja.
Schlato. Es gibt sehr viele gute QBs auch im Frauenbereich.
Ja, absolut. Die gibt es und die Namen werden viel zu wenig genannt und brauchen auf jeden Fall Sichtbarkeit. Und ihr dürft auch gerne heute genau uns auf solche Namen alle aufmerksam machen aus dem Frauenfootball in Deutschland, weil ich glaube, das wissen auch ganz viele nicht. Wir haben eine Frauenfootball-Nationalmannschaft und wir haben eine Frauenfootball-Liga, also sogar eine erste und eine zweite Bundesliga. Und Football gibt es eben auch für Frauen. Das ist richtig krasser Sport. Also es ist auch körperlich ein richtig krasser Sport. Es ist, wenn Lena sagt, ihr Job ist im Weg rumstehen und Leute schubsen, meint sie das ernst, dass sie wirklich Leute schubst. Und Chris genauso. Die spielt nicht in der Offense, sie spielt in der Defense. Also deswegen steht ihr euch auch, wenn dann gegenüber, ne? Weil ihr einmal das Offense, also das Angreiferteam, da ist Lena drin, zusammen mit Quarterback und Punkte erzielen wollen. Touchdowns machen und Chris ist im Defense-Team und versucht genau das zu verhindern. Dann stehen sie Stirn an Stirn und dürfen gegeneinander kämpfen. Also es ist ja wirklich echt ein richtig krasser Sport. Tackle Football halt, steckt der Name ja schon drin, ne? Also es geht eben darum, Leute aus dem Weg zu räumen. Wie ist es weitergegangen nach deiner USA-Karriere, die ich super beeindruckend finde? Und ich glaube, es ist auch irgendwie, es ist so das Mutterland des Footballs und es ist einfach, glaube ich, auch für einen selber richtig wichtig, irgendwie dort gewesen zu sein, vielleicht auch wenn man Footballerin ist, könnte ich mir vorstellen, weil es vielleicht auch so ein kleines Nachhausekommen ist. Und ich war selber schon in Seattle, ich bin neidisch, es ist einfach ganz, ganz ein toller Ort. Dieses Stadion ist ja auch sehr präsent irgendwie, das Lumen Field, das man da sieht, ne? Und dann, was du gerade berichtet hast mit Dallas und bei den Dallas Cowboys auf die Trainingsstätte und dann kommst du wieder und hast Football, wie du gerade sagtest, irgendwie richtig krass erlebt im Mutterland und wie man es richtig spielt. Und wie ist es dann weitergegangen bei dir?
Ja, nach dem Jahr, wo ich dann noch bei den Assassins gespielt habe, war ich in der Offseason irgendwie so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ob ich ja so ein bisschen verloren. Also, weil das hat mir auf einer Seite gefehlt, weil damals hatte ich in Seattle echt super Coaches auf meinen Positionen in O-Line, D-Line. Ich weiß, dass es da auch nicht immer alles toll ist. Also ich hatte eine Bekannte, die auch da war, die nicht so positive Erfahrungen gemacht hat. Ich glaube, das steht und fällt immer auch mit den Menschen, die da sind. und was für Coaches man hat. Und ich hatte da einfach echt Glück, muss ich mal sagen. Und dann war es irgendwann so, dass ich November, Dezember kam irgendwie raus, die Schwäbisch Hall Unicorns machen ein Frauenteam aus. Und ich habe auch gedacht, ja, cool. Und irgendwann hat mich der Head Coach angeschrieben und so gesagt, ey, ich weiß von einigen anderen und ich will dich gerne in meinem Team haben. Willst du das mal anhören? Und ich so, ja, boah, Schwäbisch Hall, das sind halt von mir 450 Kilometer in den Süden rein. Und dachte mir so, ja, nee, das ist ja irgendwie verrückt. Aber ich habe irgendwie mal mich mit ihm unterhalten. Und dann war irgendwann so, dass ich dann gesagt habe, okay, ich gehe mal zum Probetraining. Ich fahre da einfach mal hin. Die haben in der Off-Season Samstagstraining. Dann kann ich halt Samstagmorgen hinfahren, 12 bis 14, 15 Uhr trainieren. Dann fahre ich wieder zurück und dann gucke ich mal. Und habe damals auch meine Mutter mitgenommen, weil es ist ja nicht so, dass man das mal eben so macht. Und man muss dazu auch noch wissen, also 2022 war für mich auch ein krass emotionales Jahr, weil als ich aus Seattle wiedergekommen bin und dann auch beschlossen habe, okay, ich mache jetzt in der Firma von meinen Eltern auch eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement und breche mein Studium ab, ist dann mein Vater bei einer Herz-OP gestorben. Und das hat für mich nochmal mein Leben so auf den Kopf gestellt, weil wir konnten uns also mehr oder weniger darauf vorbereiten, weil es war ganz klar, dass gesagt worden ist, ey, die OP, das wird keine einfache OP. Aber natürlich will man das auch dann nicht hören. Und ich muss sagen, größten Respekt an meine Eltern, die haben wirklich alles besprochen vor der OP, was sein soll, was wie geregelt werden soll. Das war für mich so. Deswegen, also dieser 2022, gerade so die zweite Hälfte, hart mit Depressionen am Kämpfen und habe da auch, ich sag mal, ein super Umfeld. Meine Hausärztin ist auch eine gute Bekannte von uns, die hat auch irgendwann gesagt, Lena, du musst jetzt zum Psychologen gehen, ich kann dir jetzt hier nicht weiterhelfen und du musst dir Hilfe holen. Dann war irgendwie diese verrückte Idee, dann ein Team aufzubauen in Schwäbisch Hall und das mitzuprägen und dieses Training zu haben, was wieder sehr. Es war sehr anstrengend, aber es war alles mitbedacht. Wir haben einen Tag vorher den Gameplan für den Tag gekriegt, wie trainiert wird. Wir haben Schedules gekriegt, also richtige Zeitpläne und auch in welchen Rotationen wir wie trainieren, wie spielen, was für Spielzüge wir machen. Das war für mich dann so, ey, ich mach das. Also ich habe dann halt total viel auch in Schwäbisch Hall gelebt. Ich bin dann meistens immer eine Woche da gewesen, habe Homeoffice gemacht, bin dann wieder zurück. Das ging auch damals mit der Berufsschule eigentlich ganz gut, dass es immer machbar war, auch gerade durch die vielen Samstagstrainings. Ja, dann haben wir leider 2023 nicht so viele Spiele gespielt, wie wir spielen wollten. Viele Spiele wurden leider abgesagt, aus diversen Gründen. Da kann ich aber auch nichts dran hindern. Und wir sind dann 2023 Meister in der zweiten Liga geworden. Und ja, das war zwar ohne ein Endspiel zu haben, aber wir sind trotzdem Meister geworden und haben dann so gesagt, boah, cool, es war einfach ein cooles Jahr, weil das Niveau sehr, sehr hoch war. Wir hatten Importspielerinnen, die aus Schweden gekommen sind, aus Dänemark gekommen sind, aus Italien. Und es war einfach eine krasse Kultur, die wir da in diesen 2 Jahren aufgebaut haben, weil es ging einfach darum, dass alle beim Training sind, dass alle da sind, dass alle fokussiert sind, dass alle vorbereitet sind. Es war halt so, du musstest Video gucken. Das war ungeschriebenes Gesetz. Wenn du kein Video guckst, dann kriegst du auch weniger Spielzeit.
Ich finde,
Und
was
das
man da
war.
hört, ist, dass Football halt auch eine Sportart ist, wo du unheimlich viel auch persönlich bei dir zu Hause kognitiv mitarbeiten musst, was viele nämlich nicht wissen. Das unterscheidet sich von allen anderen Sportarten, vor allem Teamsportarten. Das ist also eigentlich ein ganz ungewöhnliches Konzept, wenn man das nicht kennt, wo ihr wirklich zu Hause, ihr müsst Playbooks lernen, ihr müsst Videos angucken, ihr müsst euch da Sachen richtig einprägen und nachbereiten. Und es nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Es ist also kognitiv, ich glaube, Chris, du hast mal gesagt, es ist Rasenschach. Weil es so taktisch auch so extrem ist, also auch was das TrainerInnen-Staff da leisten muss, in dem Spiel, an klugen Schachzügen, aber auch ihr dann auf dem Feld, ihr müsst genau wissen, worum es geht. Es ist der Wahnsinn, was ihr da machen müsst und leistet, ja.
Ja, total. Es ist nicht damit gemacht, zweimal die Woche zum Training zu gehen. Also es machen viele so, ist aber nicht mehr mein Anspruch an mein Football-Leben. Weil ich finde, also da kommen wir später auch nochmal drauf, also ich trainiere auch nebenbei Kraftsport Muss ich auch sagen, ein großes Dank da damals an meinen ersten Trainer, den Erik, der mir da Krafttraining beigebracht hat und das Fundament gelegt hat, dass ich auch jetzt so, ich sag mal, auch stark bin.
Stabil im Weg rumstehen kannst.
Genau, ja. Ja, dass man einfach Kraft hat und ja, das ist so die Geschichte gewesen. Und was dann noch so ein Highlight war, ich bin 2023 mit zwei guten Mädels aus Solingen zusammen zum Ladies Bowl, also das ist quasi die Meisterschaft in der ersten Liga gefahren. Nach Hamburg haben wir gedacht, ey, wir machen einen coolen Roadtrip draus, gucken uns das Spiel an. Ich kenne ja auch dann durch die Nationalmannschaft kannte ich dann schon einige Spielerinnen auch aus Berlin und genau, das habe ich ja fast verschwiegen. 2023 war ich das erste Mal in der Nationalmannschaft, habe es da aber nicht in den Game Day Kader geschafft, war aber dann schon bei den Camps dabei. Dieses in der Nationalmannschaft sein oder auch mit in der Nationalmannschaft trainieren ist einfach nochmal was ganz anderes, weil jeder, der da eingeladen wird, der hat Erfahrung. Wenn man dann sagt, wir spielen jetzt den und den Spielzug, da wissen alle vom Grundsatz her, was ist damit gemeint, weil man muss ja immer, also kein Team erfindet irgendwas neu. Wenn ich jetzt sage, das ist ein Dive, dann ist das ein Spielzug, wo wir über die Mitte laufen. Das heißt, der Running Back zielt aufs A-Gap. Das ist das, ja, die Lücke vom Center zwischen Center und Guard. Wenn man das jetzt nochmal, also in der O-Line haben wir fünf Menschen, die da stehen. In der Mitte der Center, der snappt den Ball. Jeweils daneben steht der Guard und daneben steht noch der Tackle in der Elva Football. Und wenn wir dann wissen, okay, wir laufen jetzt einen Dive, dann ist das im Endeffekt, kann man das überall sagen und dann muss man sich nur noch entscheiden, was für ein Blocking macht man. Da gibt es dann Downblock-System oder auch andere Blocksysteme. Aber jeder, der diese Erfahrung hat, weiß, was ein Dive bedeutet. Und das ist das Coole an der Nationalmannschaft, dass dieses Niveau so hoch ist und dass wir einfach viel, ja, viel cooler spielen können, weil in den Heimatteams, es kommen immer Rookies dazu. Du spielst eigentlich nie mit denselben fünf Menschen, weil O-Liner sind auch ein sehr seltenes Gut. Meistens werden große Leute in die O-Line so ein bisschen abgeschoben, aber um O-Line spielen zu können, muss man auch so ein bisschen, ja, auch so ein bisschen Aggressivität in einen haben. Mag man bei mir nicht meinen, aber man muss schon das wollen, dass man andere Leute aus dem Weg bringt. Und ja, das ist dann so gewesen. Und ich habe halt auch eine O-Linerin, die sich in dem Jahr verletzt hat. Und dann habe ich gesagt, okay, wir besuchen die und ich supporte dann Berlin, weil ich von Berlin einfach viele kannte. Als wir dann da waren und Hamburg Meister geworden ist, hatten die riesen Feuerwerk und richtig groß und dieser Pokal. Und ich habe da mir damals ein Foto von diesem Pokal gemacht und als mein Background-Hintergrund gemacht, weil ich gesagt habe, das will ich auch. Das ist mein Ziel für nächstes Jahr. Ich will in dieser ersten Liga spielen, ich will Meister werden. Und ich hatte ab da immer diesen Hintergrund. Und ich habe den sogar jetzt immer noch bei WhatsApp, als mein Hintergrund ist immer noch dieser Pokal, weil das immer dieses mein Goal war. Und ja, 2024 war ein krasses erstes Jahr. Ich glaube, keiner hat mit uns so richtig gerechnet, weil einfach dieser Aufstieg von der zweiten in der ersten Liga ist einfach nochmal, ja, schon nochmal ein Unterschied. Die erste Liga ist einfach deutlich härter, deutlich schneller. Die Spielintelligenz von allen ist einfach viel, viel größer. Da wird auch viel, viel mehr Zeit investiert in das Training und ja, konnten dann wirklich so ein bisschen überraschen in der Saison. Und das erste Mal, wo ich so wirklich geglaubt habe, wir könnten wirklich Meister werden, war das Spiel in Berlin, als wir wirklich ein knappes Spiel gewonnen haben, wo wir gedacht haben, wow, das hätten wir nicht gedacht. Ja. Und dann Ende 2024 haben wir im Ladies Bowl gegen Stuttgart gewonnen. Und das ist dann so meine erste richtige Meisterschaft mit Pokal. Und wir haben dann irgendwann auch uns einen Ring bestellt, weil im Football gibt es dann Meisterschaftsringe. Und ja, der liegt immer noch heute auf meinem Footballschrein mit meinen Awards, die ich schon mal gewonnen habe, mit meiner All-Pro-Einladungskarte. Und da steht auch dieser Ring, den ich dann mit Stolz tragen kann für dieses Jahr. Ja, das
Wahnsinn.
war so 2023, 24. Und dann war für mich aber schon vor dem Ladies Bowl, war mir irgendwie klar, ich kann das nicht noch ein Jahr leisten, einfach weil die Verantwortung auch in der Firma und die Arbeiten größer geworden sind, habe ich gesagt, boah.
Mit der Fahrerei nach Schwäbisch Hall.
Ja, es sind halt immer 4,5 bis 5 Stunden. Ich war ein Haufen unterwegs, einfach nur, also ich habe da immer, also ich mag Autofahren und ich habe auch immer tolle Dinge dabei erlebt. Ich hatte auch wirklich Glück mit, dass ich kaum Staus hatte. Also ich kann wahrscheinlich an einer Hand abzählen, wie oft ich im Stau wirklich stand und mehr als 1 Stunde gebraucht habe am Stau. Aber für mich war dann irgendwann so, ja, wie geht's weiter? Und dann haben die Cologne Ronins ja irgendwann gepostet, ey, wir starten in die erste Liga und ja.
Das Team von Chris. Ja.
Genau. Dann war für mich so klar, okay, Köln ist es. Und ich habe mir das immer gewünscht, erste Liga in NRW zu spielen. Also das war immer mein Traum, weil ich fand es halt schade. Was sind die nächsten Städte? Stuttgart, Hamburg, Berlin, Dresden. Es war halt alles immer total weit weg. Und als dann klar war, okay, Köln spielt erste Liga, war ich direkt in. Und das war auch ja, ein krasses Jahr. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht.
Ja, da muss ich einmal direkt einhaken. Chris, wie ist denn Lena so als Teammate?
Toll. Einfach nur toll. Lena ist die ruhige, besonnene, herzliche Person. Wenn du unterzuckert bist, geh zu Lena. Sie hat nämlich immer die Snackbox dabei. Sie kümmert sich um dich. Wenn du schlechte Laune hast, geh zu Lena. Die kümmert sich auch da um dich. Lena fällt immer auf mit ihren super krassen Outfits an den Game Days. Hut ab, finde ich bis heute witzig. Das war eins der prägendsten Erlebnisse, war mit Lena in Dresden. Da haben wir, ich glaube, das war sogar unser erstes Auswärtsspiel mit den Cologne Ronin. Und das war arschweit weg und es war richtig, richtig heiß. Ich weiß nicht warum, wir waren alle sehr aufgeregt. Also ich weiß warum, wir waren alle sehr aufgeregt, weil eben das eben so das Spiel war. Aber irgendwie kamen wir auch alle nicht so aus dem Saft, weil halt irgendwie so eine Decke über uns lag. Und ich erinnere mich noch wie heute, wir haben in zwei verschiedenen Kabinen gesessen und wir haben in der Defense angefangen, gegen die Wände zu schlagen. Und dann in der Offense hat auch irgendwer mitgegrölt. Und dann sind wir rausgegangen und plötzlich wurde es ganz still. Also wir haben uns erst hochgehypt und dann waren wir alle ganz leise. Und dann plötzlich steht Lena auf und schreit und hat uns so krass angefeuert, dass wir alle fast einen Herzinfarkt bekommen haben. Aber das hat uns so gehypt, dass wir dieses Spiel halt echt gut gespielt und sehr gut gewonnen haben. Ja, das war, also so kenne ich Lena. Ja, da
Echt, da
durfte ich
kann
auch
ich
das
mich
erste.
null dran erinnern.
Echt?
Ich, mein Game Day Gedächtnis ist so schlecht. Also ich kann mich auch heute nicht mehr an mein erstes Spiel erinnern. Also ich weiß, dass wir gewonnen haben. Ich sehe diese Fotos, aber also mein Game Day Gedächtnis ist wirklich super schlecht.
Okay, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen anders geprägt. Und zwar, da hat nämlich die komplette, also ich habe in der Defense, bin MVP geworden und die komplette O-Line ist MVP geworden. Was viele aber nicht wissen, ist, dass ich neben der O-Line mitstehen durfte, auch als O-Linerin, weil da sich noch irgendwer verletzt hatte oder irgendwas ist passiert und ich musste einspringen. Und unter anderem Lena stand neben mir oder schräg neben mir und sagte mir einfach mit Nina zusammen, was ich zu tun habe, und ich war absolut überfordert. Und aber am Ende dann noch von der O-Line gesagt zu bekommen, ey, das ist auch dein MVP, auch wenn du deinen eigenen hast, ist einfach echt schön, ne? Also ich glaube, das ist so abrundend, kann man schon sagen, dass das charakterlich einfach, ihr seid so grün und ihr seid so toll und ihr seid so laut auf so eine liebevolle Art und Weise, ne?
Chris, kannst du einmal kurz erklären, was du mit grün meinst? Deswegen habe ich gerade ganz glücklich gelacht.
Ja,
Sag einfach bitte.
es gibt ja verschiedene Persönlichkeitstypen und dann, wir haben die immer in vier Farben geteilt, zumindest haben wir das jetzt so von Mai beigebracht bekommen, und grün, es gibt grün, rot, blau und gelb. Gelb sind die Verrückten, rot sind die Kämpfernaturen, die halt so Leaderinnen sind, blau sind die Analytiker und grün sind die Menschen, die dich immer umarmen wollen und die immer so ganz ausgeglichen sind und im Prinzip auch irgendwie für alle immer da sind. Ja, und das ist halt die komplette O-Line, was witzig ist, weil du ja auch sagst, dass ihr ja auch eine gewisse Grundaggressivität an den Tag bringen müsst. Ich finde, das ist immer so ein liebevoller Klatsch auf den Hinterkopf, ne?
Ich finde, es ist so, mach eine Familie sauer. Also wie kannst du eine Familie sauer machen, wenn du ein
Ja.
Familienmitglied bedrohst? Und die O-Line hat ja die Aufgabe, die Quarterback zu beschützen und irgendwie ja auch die Familie, damit die halt Punkte machen können. Und so kannst du die Familie sauer machen. Und sie sind halt, haben so einen ausgeprägten Familiensinn. Beschreibe ich das passend, Lena?
Ja, das passt schon. Also ich habe auch immer eine gute Beziehung zu meinen QBs. Also ich versuche auch immer die QBs so ein bisschen mit in mein Herz zu schließen. Weil ich immer merke, wenn man eine persönliche Bindung zum QB hat, dann fällt es leichter, denjenigen zu beschützen und sich da den Hintern aufzureißen und sich da irgendwo reinzuwerfen oder mit blauen Flecken und Wehwehchen nach Hause zu kommen, fällt es halt einfacher, wenn man jemanden mag. Ja, da habe ich die letzten Jahre das Glück gehabt, immer QBs zu haben, die ich sehr gut mochte.
Wie muss ich mir das mit der Snackbox vorstellen und welchen Hintergrund hat sie?
Okay, das hat wirklich in der Nationalmannschaft den Hintergrund gehabt, dass in meinem ersten Camp in Bochum war das damals noch mit der Nationalmannschaft, haben die QBs damals so eine riesige Box mit Snacks und Süßigkeiten quasi der O-Line geschenkt, damit wir für die blocken. Und da waren auch so ein paar, also Trixie sagte mal selber von sich, sie ist ein bisschen essbehindert. Die kann halt total viel nicht essen. Und da waren halt auch so Nüsse und Sachen dabei, die halt alle essen konnten. Und das ist irgendwie so entstanden. Und wir haben halt unsere O-Line-Gruppe. Und dann war irgendwie so ein Video irgendwann gepostet. Hier, jeder bringt was mit. Ich bringe meine, keine Ahnung, Hitchis mit. Ich bringe meine Bonbons mit. Und die landen alle in dieser Box. Und da meinte ich so, aus Spaß, ey, ich habe noch eine Box und dann haben wir die irgendwie zu diesen Camps mitgebracht. Das ist halt die O-Line-Snackbox und da dürfen halt alle O-Liner von draus essen, Ehren-O-Liner auch. Da gibt es ein paar. Ja, so ist das gewachsen und seitdem ist die zumindest bei mir immer überall mit dabei.
Wie wird man Ehren-O-Liner?
Also man muss halt gewisse Qualitäten mit sich bringen. Man muss immer und überall gerne mitessen. Also wenn man jetzt immer nur so ein bisschen Sass isst, sondern das muss richtig, also Essen lieben, da muss man schon auch so ein bisschen Herz haben, weil O-Liner, das sind halt Menschen mit Herz. Und dann muss man natürlich auch so ein bisschen Technik-Skills mit anbringen. Also wenn jetzt jemand noch nie O-Line gespielt hat, kann er auch Mitglied werden, aber das ist nicht so, dass man dann einfach Mitglied wird, sondern muss da schon als Ehren-O-Liner ernannt werden. Und ja, da gibt es nicht viele von.
Das klingt nach einer ganz besonderen Auszeichnung, finde ich. Und es sagt mir so viel über euch und wie ihr tickt in dieser Unit, dass ihr sowas habt und euch das überlegt habt. Das ist ja jetzt, woran du uns gerade mitgenommen hast, das ist ja eine Tradition, ein Teil eurer Kultur, hast du uns gerade gezeigt. Ich finde das
Auf
sehr
jeden Fall.
berührend.
Ah ja, und für die, die nicht O-Liner sind, sind Sticker auf der Box. Weil die, die nicht in der O-Line sind, die dürfen sich die Stickers durchlesen. Da sind so Kakteen mit Free Hugs und Make Your Day Great und so also Motivationssticker. Die dürfen sich die anderen Positionsgruppen auch durchlesen.
Überlegt mal, ne? Also das ist echt, was du gerade beschrieben hast, Kultur. Und ja, es gibt mir, also wirklich, es berührt mich richtig. Es geht mir richtig ans Herz, wenn ich sowas höre. Ich bin dir so dankbar, dass du da bist und uns das erzählst. Ja, ich möchte, dass es andere Menschen hören, was es so für.
Ey, auch dass es in jedem Team bald eine Snackbox gibt. Also die ist nicht allein gebrandet durch mich als Person Lena, sondern ich finde einfach, jedes Team sollte eine Snackbox haben. Von
Je
mir
und
aus
ich bin
auch.
nicht nur
Also,
Sportteam, jedes
ja.
Team.
Also ich finde auch, zum Schluss bei den Ronins durfte einfach jeder von der Snackbox was essen. Aber in der Nationalmannschaft ist das schon die O-Line-Snackbox. Wenn wir Leute aus anderen Positionsgruppen mögen, dürfen die auch mal vielleicht da reingreifen, aber das ist schon eine Ausnahme.
Ist eine Ehre,
Aber
höre ich auch, ne? Also es ist wirklich, da weiß man, dass man sich das auch verdient hat, wenn man daran darf.
Das Coole ist, jeder bringt was mit und jeder kann auch dann wieder was rausnehmen. Und das ist ja. Dann die einen mögen lieber Schokolade, die anderen lieber Hitchis, die anderen lieber sauer, die anderen lieber süß. Und es findet sich immer für irgendwas was.
Ja, das ist ein großes Zeichen von Wertschätzung. Ich finde, diese Snackbox, die steht ja so für ganz viel. Ne? Wenn man das psychologisch betrachtet, dann steht die ja für unheimlich viel. Das steht für Diversität, die steht für jeder ist willkommen, die steht für bestimmte Werte, die, wenn jemand zeigt, dass er sie erfüllt, dass er sie ehrt, möchte ich fast schon sagen, darf er an dieser Snackbox teilhaben und für alle anderen, die dürfen auch teilhaben durch diesen Sticker. Also sie ist sehr inklusiv, habe ich auch das Gefühl.
Ja, auf jeden Fall.
Und es passt total zu dem, wie ich euch kennengelernt habe bei der Nationalmannschaft, weil ich weiß noch, dass ich reingekommen bin und diese riesige Mannschaft, also ihr müsst euch vorstellen, so ein Footballteam hat einen riesigen großen Kader, einfach weil ihr so viele Positionen habt und von, ich glaube, so um die 40 Leute im reduzierten Kader, damals war es noch der erweiterte, da sind es auch mal schnell über 60 Leute und wir sitzen oder ihr sitzt in einem Kreis und Dann gucke ich, wo könnte ich mich hinsetzen? Und es hat sich so eine Gruppe an Menschen hat direkt Stühle gerückt und gesagt, komm zu uns. Und es war halt einfach die O-Line, die da direkt das im Blick hatte und mich so mit ins Herz geschlossen. So habe ich mich auch gleich gefühlt als Teil der Mannschaft. Ich bin direkt, ja, irgendwie aufgenommen worden durch euch. Das war ein schönes Gefühl.
Ja, das ist halt dieses Herzliche an der O-Line. So. Deswegen nennen wir uns auch immer Herz-Unit.
Das finde ich einen total passenden und schönen Begriff. Und ich erinnere mich daran, wir hatten vor einiger Zeit mal den damaligen Coach der Nationalmannschaft von der O-Line hier, den Tom. Und
Genau.
genau, und der hat das auch berichtet mit der Herz-Unit und ist also auch transportiert diese Botschaft. Ich glaube, das ist auch sehr mitgeprägt in der Nationalmannschaft. Ja, das ist ja nicht nur ein Begriff, sondern ihr lebt das halt tatsächlich auch. Das ist gelebte Kultur bei euch.
Ja, also es ist auch einfach noch total süß. Also als ich mein erstes Spiel mit der Nationalmannschaft habe, das war auch in 2024 im Mai in Finnland. Und dann habe ich von meinem Zuhause QB, von der Jana, die hat einen Plotter und dann hat die mir Herzen geplottet. Und dann hat jeder O-Liner und jeder Tight-End hat ein Herz gekriegt. Und was total süß war, vor einer Woche war O-Line-D-Line-Camp in Braunschweig, wo Tom auch wieder dabei war. Und Tom hat sich das damals auf die Uhr geklebt und hatte das auch dabei. Und ich habe das auch immer noch auf meinem Nationalmannschaftshelm drauf. Und das ist einfach so, was verbindet auch von denen, die vielleicht jetzt auch nicht mehr in der Nationalmannschaft ist. Aber das ist irgendwie ja, immer schön. Das ist so wie so ein Nachhausekommen. Das ist das Schöne.
Erinnerungen sind das, ne? Also
Ja.
gemeinsame Erinnerungen zu schaffen, wie in einer Familie. Die hat auch die Aufgabe, Erinnerungen zu schaffen.
Ja.
Lena, jetzt hast du ja noch eine weitere Besonderheit, die dich als Sportlerin auszeichnet. Du hast nämlich Diabetes. Kannst du uns da ein bisschen was drüber erzählen, welche Herausforderungen das mit sich bringt, damit es auch alle Menschen verstehen, die keinen Diabetes haben? Was bedeutet das für mich als Sportlerin? Und wie gehst du damit um? Was für Lösungen hast du für dich gefunden?
Ja, also ich weiß nicht, ob alle das kennen, also ich habe Typ 1 Diabetes, das ist nochmal der Unterschied. Es gibt auch mehr Typen. Viele kennen ja diesen Altersdiabetes, wo man einfach so ein bisschen wieder gesunde Ernährung machen muss und ein bisschen Sport und das geht wieder. Das ist auch so, früher nannte man das Altersdiabetes. Aber ich habe den Typ 1 Diabetes und da funktioniert die Bauchspeicheldrüse nicht mehr. Es gibt so Inseln in der Bauchspeicheldrüse, die Insulin produzieren und die sind quasi kaputt. Und im Endeffekt, wenn wir was zu uns nehmen, also wir essen Kohlenhydrate, Eiweiß und die Kohlenhydrate gehen dann in das Blut rein und durch das Insulin wird dann der Blutzucker wieder runtergesenkt. Weil das sind wie Schlüssel. Also das heißt, damit der Zucker in die Muskeln kommt, braucht man einen Schlüssel und das ist das Insulin und dadurch ja, gelangt der Zucker wieder in die Muskeln. Ich glaube, das ist so die beste Erklärung, die ich zumindest von früher von meinen Diabetiker-Schulungen noch kenne und wie ich selbst versucht habe, Kindern beizubringen.
Das hast du toll erklärt, finde ich.
Es ist halt eine Autoimmunerkrankung, kann ich niemandem empfehlen. Also Krankheitsrating ist, glaube ich, nur 2 von 10. Also ich kenne dadurch auch total viele, viele tolle Menschen, weil ich damals auch viele Diabetikerkurse selbst mitgemacht habe als Kind und da auch viele Menschen mit Typ 1 Diabetes kennengelernt habe und bin dann irgendwann Betreuer geworden und habe dadurch auch Menschen, die ich kenne, die hier in der Umgebung wohnen, aber auch die in Berlin wohnen, die ich dadurch kennengelernt habe und habe einfach, ja, da schon früh lernen müssen, klarzukommen. Und
Ja.
was das Blöde ist, der Typ 1 Diabetes ist nicht bei jedem gleich. Es ist halt eine Autoimmunerkrankung. Und genauso wie Dinge im Körper bei jedem anders passieren, ist das bei Diabetes auch. Und mein Diabetes ist nicht so dieser, ich gebe ein bisschen Insulin und dann funktioniert das, sondern mein Diabetes braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Und das ist manchmal frustrierend, weil ich hatte morgens aufgestanden, ich esse immer dasselbe zum Frühstück, weil ich weiß, das funktioniert. Und irgendwie 2 Stunden später habe ich trotzdem hohen Wert, weil ich irgendwas ausbrüte, weil irgendwas in meinem Körper ist, weil mein Katheter von meiner Insulinpumpe nicht in Ordnung ist. Das ist häufig deprimierend und bin auch immer nicht so ein Fan davon, viele Entscheidungen zu treffen, weil ich muss einfach am Tag statistisch gesehen 200 Entscheidungen mehr treffen. Ob das morgens, ich stehe jetzt auf und muss jetzt Insulin wechseln oder ich bin gestern Abend vom Camp nach Hause gekommen und es war 23 Uhr, ich wollte nur schlafen gehen, aber mein Insulin war leer. Also ich hätte damit die Nacht nicht neu klargekommen und dann habe ich halt nachts noch Insulin gewechselt, damit ich jetzt am nächsten Morgen nicht mit als Zuckerwürfel wach werde. Und man lernt aber damit zu leben. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag deprimiert rumrenne. Ich habe da auch meine Wege gefunden. Ich habe meine Insulinpumpe liebevoll Bob getauft. Die ist halt immer dabei und die erleichtert mir mein Leben ungemein. Also durch die Insulinpumpe und gerade auch dieses fast, ja, Closed-Loop-System, also dass sie automatisch das Insulin anpasst und runtersetzt, ist es so, dass ich in 95% der Fälle morgens mit einem guten Wert aufwache und damit einfach auch gut in den Tag starte. Und da bin ich auch unglaublich dankbar, wenn ich überlege, als ich Diabetes bekommen habe, als ich vier, also 94 Typ 1 Diabetes bekommen
Da
habe,
gab es noch keinen Bob, ne?
da gab es noch keinen Bob. Also es gab schon Pumpen, die waren aber auch sehr, sehr groß und da hat man damals noch mit der Spritze alles aufgezogen
Ja,
und
ich erinnere mich daran.
da gab es punktuelle Messungen, das heißt, ich bin morgens aufgestanden, habe einen Blutzuckerwert gemacht, dann um 10, dann um 12 und meine Mutter ist um 0 und um 3 nachts aufgestanden und hat meinen Blutzuckerwert gemessen und es war einfach auch super viel Blindflug. Ich bin auch groß geworden und ich bin auch, habe ja auch irgendwie überlebt. Also es ist nicht so, dass es nicht ohne geht, aber es ist halt total, ja, viel Aufwand. Und lustigerweise ist es wirklich meine erste Erinnerung, die ich so an meine Kindheit habe, wo ich selbst das erste Mal mich selber spritzen durfte, irgendwie mit 4 Jahren. Das ist so meine erste Erinnerung, wo ich halt bei meinen Eltern im Schlafzimmer im Bett saß und das Insulin aufziehen durfte und mich selbst spritzen durfte. Und das ist so, wo so, ja, sich das schließt, aber
Da trägt man auch sehr früh schon Verantwortung für das eigene Leben in einem Alter, wo eigentlich noch kein Kind mit der Tatsache konfrontiert ist, Verantwortung für das eigene Leben tragen zu müssen.
ja, auf jeden Fall. Also ich musste viel, also schneller erwachsen werden. Ob
Ja.
das so ist, wenn man einfach mal weggehen will, da muss ich ausrechnen, wie viel Kohlenhydrate ist jetzt das? Kann ich das essen? Kann ich jetzt Sport machen? Kann ich irgendwas tun? Und ich muss halt sagen, meine Mutter oder generell meine Eltern haben mir total viel abgenommen. Ich konnte auch wirklich Kind sein, es war nicht so, dass ich jetzt ständig an meinen Diabetes gedacht habe als Kleinkind. Aber irgendwann will man natürlich auch selbstständig werden und dann nimmt man das natürlich auch so mit. Und ja, es ist, glaube ich, nie einfach. Und ich, so Camp Days sind für mich immer der Horror pur, weil einfach die Insulinversorgung total schwierig ist. Also
Ja.
man versucht immer möglichst wenig Insulin drin zu haben. Dann spielt Adrenalin eine große Rolle, dass da der Wert eigentlich immer hochgeht, gar nicht so gut drunter ist. Dann ist ernährungswissenschaftlich, muss ich Kohlenhydrate zu mir nehmen während so langen Belastungen, was aber dann wieder natürlich auf meinen Blutzuckerspiegel geht. Und das ist einfach ein Tages-, Zwei-Tages-Camps. Also ich habe da mindestens ein oder zwei Unterzucker, wo ich dann auch mal für 5 bis 10 Minuten nichts machen kann. Was natürlich auch wieder für mich ein krasser Druck ist, gerade wenn man bei so Nationalmannschaftscamps ist, dann fehlen einfach Reps. Aber ich habe auch bis jetzt noch keine Lösung gefunden, wie ich das besser machen kann. Und ich habe wirklich viel ausprobiert und bin auch mittlerweile dazu gegangen, dass ich mein eigenes Essen häufig mitnehme, weil ich weiß, das funktioniert annähernd. Es funktioniert nicht perfekt. Das sind einfach so Sachen, die mir dann helfen. Und wenn ich vorher einen Plan habe, wo sich dran gehalten wird, dann kann ich da ungefähr mit, weiß ich, was zu machen ist oder auch wie viel Kohlenhydrate ich wann zu mir nehme. Wenn dann auf einmal aber im Teamtraining jetzt wir sehr viel Cardio machen, anstatt sehr viel Blocken, dann unterzucker ich halt sofort. Das ist dann immer für mich schwierig. Deswegen bin ich dann auch mal ein Fan von, wenn ich weiß, was im Training passiert, nicht um dann irgendwie da rumzumeckern, sondern einfach um zu gucken, wie kann ich jetzt vorher möglichst hoch genug sein, damit ich nicht unterzucker, aber auch nicht zu hoch, weil wenn ich zu hoch bin, kann ich nicht performen. Ja, da muss halt jeder so seinen eigenen Weg finden, weil ich habe total, also ich kenne auch total viele andere Sportler, die das ganz anders handhaben und bei denen funktioniert es. Und bei mir hat es halt nicht funktioniert und ich habe wirklich viel ausgetestet und das ist ja so ein bisschen immer wieder sich selbst kennenlernen und überprüfen, was geht, was nicht geht. Ja.
Ich finde das gerade total
Ja.
schön, dass du nochmal darauf aufmerksam gemacht hast, dass diese Autoimmunerkrankung eine höchst individuelle Sache ist, auch wenn es bestimmte Muster gibt, die bei allen irgendwie gelten, trotzdem eine individuelle Sache. Und mich hat das an das erinnert, was ich auch immer über unsere Psyche sage oder auch über unser Nervensystem. Es gibt so Muster, an denen kann man Dinge festmachen, die helfen auch, die geben Stabilität, die machen es auch ein Stück weit vorhersehbar. Aber da ist auch ganz, ganz viel Individualität und dass man selbst sich kennenlernen und erkunden muss. So diese Parallele ist mir gerade, als du das erzählt hast, nochmal so aufgefallen.
Ja, also es ist halt auch immer noch eine Krankheit, dass die Therapie der Krankheit auch gleichzeitig mich umbringen kann. Also ich brauche Insulin. Wenn ich aber zu viel Insulin gebe, kann ich auch daran sterben, wenn ich jetzt wirklich einen krassen Unterzucker habe. Und was hilft mir daraus? Zucker, also quasi Snacks. Und dieses, deswegen, ich habe auch immer Traubenzucker dabei, aber Traubenzucker ist immer so mein letzter Weg, weil ich habe so lange, viele Jahre Traubenzucker genommen und es ist für mich Medizin. Also ich kann verstehen, dass es manche Leute nehmen und jetzt brauche ich Energie, dann nehme ich Traubenzucker. Für mich ist das schlicht und einfach Medizin. Aber dann sich vorzustellen, so, damit ich jetzt nicht sterbe, esse ich jetzt Süßigkeiten, ist irgendwie auch immer eine weirde Vorstellung. Und ich weiß nicht, wie man das anderen Leuten erklären soll, aber so ein richtiger Unterzucker, der durch wirklichen ganz tiefen Blutzucker, das ist Horror. Also, wenn man sich vorstellt, man hat so ein richtiges Hungerhorn, wenn man ganz lange nicht und man fühlt sich unterzuckert. So das nochmal 20, so fühlt sich das dann wahrscheinlich in Wirklichkeit an. Und
Ja,
das,
muss
ja.
schrecklich sein.
Also ich habe schon nachts gehabt, dass ich irgendwie, also als das mit der Pumpe noch nicht so gut lief, dass ich nachts wirklich wach geworden bin und wirklich am Zittern war, richtig so kalter Schweiß hatte. Und dann bin ich an den Süßigkeitenschrank gegangen und habe alles gegessen, was geht. Also das war irgendwann, war mir so schlecht vom Essen, aber dass dein Gehirn jetzt sagt, ah ja, jetzt hab ich 3 KE gegessen, jetzt reicht das. Das funktioniert nicht. Und das ist dann immer gut, wenn man dann so am nächsten Morgen wach wird und auch nicht so sicher ist, was jetzt die Nacht passiert. Und man sieht halt so die Berge an Süßigkeiten neben sich. Das ist dann immer, ja. Mittlerweile habe ich eine ganz gute Lösung. Wenn Flo zu Hause ist, rufe ich Flo an, dann macht er mir immer eine Portion, die genau passt, weil dann muss ich nicht aufstehen. Dann kann ich das alles im Bett essen und dann.
Bloß dein
Ja,
Partner, ne?
genau, Flo ist mein Partner.
Ja.
Wir sind auch schon jetzt lange, lange zusammen. Und der supportet mich genauso wie meine Mutter. Ist das so mein Supportsystem, was Football und was Leben generell angeht? Das mag man ja nie mal so meinen, aber so viel durch die Weltgeschichte zu reisen, geht halt auch nicht ohne irgendwie Support von Familien und Freunden. Und ich habe auch einen mega
Ja.
coolen Freundeskreis, die auch einfach dann mal irgendwo hinreisen, um sich ein Footballspiel anzugucken und zu meinem Finale nach Schwäbisch Hall fahren und sich das angucken. Und ja, da
Also
bin
ich
ich,
finde, das
glaube
mag man
ich.
genauso meinen, das ist ja erforscht und darüber sprechen wir in diesem Podcast auch ganz viel. Deswegen muss ich das an der Stelle sagen, weil das, was du gerade erzählst aus deinem Leben und was das mit dir macht und dass das auch was ist, was du auch brauchst und was ganz viel dazu beigetragen hat, dass sich Dinge entwickelt haben, wie diese auch gerade sportlichen Erfolge, großen Erfolge, die du uns genannt hast, dass du in den USA warst, dass du die Meisterschaft gewonnen hast, dass bei dir also ein Ladies Bowl Ring zu Hause ist, dass du in der Nationalmannschaft spielst, als Sportlerin, die Diabetes Typ 1 hat, mit einer Diabetes, von der du uns gerade erzählt hast, die sehr viel Aufmerksamkeit braucht. Also, dass diese Beziehungen da eine Stütze sind. Du hast es vorhin auch schon vom Team erzählt, von der O-Line-Unit mit Herz und Unterstützung. Das ist halt einfach erforscht. Ich kann das nur immer wieder betonen. Was bedeutet ein sicherer Hafen? Und von dem aus breche ich auf in die Welt und bin mutig und kann diese Dinge erreichen, kann diese Träume erreichen. Weil da sind Menschen, die mir den Rücken stärken, die mich auffangen und die mir aber auch Mut zu sprechen und die an mich glauben. Und das ist inspirierend und das lässt uns die Kraft schöpfen. Es kostet unheimlich viel Kraft, mit Diabetes Typ 1 so einen Sportweg zu gehen und in der Nationalmannschaft zu spielen. Es kostet unheimlich viel Kraft, eine Meisterschaft zu gewinnen. Das kostet über einen langen Zeitraum unheimlich viel Kraft. Ihr könnt das auf euer Leben übertragen, was für Ziele das sind. Es kann sein, Studium abzuschließen, das kann sein, die eigenen sportlichen Ziele zu erreichen. Das sind Dinge, die Kraft kosten. Und diese Kraft schöpfen wir aus sicheren, unterstützenden Beziehungen. Und das kann die Familie sein, das können Freunde sein, das kann die Partnerschaft sein. Im besten Fall sind es mehrere Menschen. Dazu gehört im Leistungssportbereich, im besten Fall, wenn es professionelle Bedingungen sind, auch eine sportpsychologische Begleitung. Und das brauchen wir. Also das ist biologisch so, das ist psychologisch so, das brauchen wir. Und du hast es gerade aus deinem Leben so absolut, ja, ganz deutlich auch so berichtet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch durch meine Therapie mit den Depressionen, oder da hatten wir ja auch schon mal drüber geredet, habe ich ein Dankbarkeitstagebuch. Ich versuche jeden Morgen 3 Dinge aufzuschreiben, worüber ich dankbar bin. Und ich habe jetzt gerade das Buch von dabei, weil ich habe mir meine Stichpunkte aufgeschrieben, wo ich dann auch lustigerweise meine Pro-Kontra-Liste gefunden habe, wo ich dieses Jahr spiele. Also jetzt in diesem Jahr spielen will. Und ich bin irgendwie vorhin einfach noch mal so ein bisschen durchgeblättert und habe halt geguckt, wofür ich so dankbar bin. Und es sind halt dann wieder so Sachen, die immer wieder kommen, wie was für wirklich ich ein tolles Leben habe, wofür ich dankbar bin, was für tolle Menschen ich in meinem Leben habe durch Football. Also ich glaube, würde ich irgendwo in Deutschland stranden, würde ich irgendwo eine Möglichkeit finden zu bleiben durch diese tollen Football-Menschen, die auch einen das Leben so noch mal bereichern und meine Freunde und meine Familie, die einfach immer im Hintergrund da sind, auch wenn das ja ich auch weil ich viel ja auch poste auf Instagram, trotzdem immer auch da so mein privater Rahmen da sind. Zum Beispiel Flo will einfach nicht, dass er auf Instagram gezeigt wird. Das respektiere ich und aber er ist halt immer da und das sehen die meisten Menschen ja auch nicht. Und ich habe ja auch irgendwie noch einen normalen Job mit meinen 35 Stunden, die ich arbeite, meine Verantwortung, die ich habe und mache nebenbei ja auch noch total viel. Und ja, also mir hat das geholfen, damals mit denen dankbar zu sein für diese kleinen Momente und die auch einfach aufzuschreiben. Und ich habe auch Tage gehabt, da ist mir nichts eingefallen. Da ging es mir wirklich so dreckig, dass ich nicht wusste, was schreibe ich jetzt
Ja.
auf, und dann zurückzublättern und so gucken, wofür war ich denn vor einem Monat oder vor einem Jahr dankbar, hilft ungemein. Und ich bin auch ein Verfechter davon, dass man sich irgendjemand holt, der, wenn man Hilfe braucht, ich bin ja bei dir auch im Coaching durch die Nationalmannschaftsmaßnahme dann irgendwie gelandet, wo ich sage, das ist das Beste, was mir passieren könnte, auch
Wow.
nochmal sportpsychologisch da dran zu gehen. Ich kann da nur jeden, ja. Wenn jemand Zweifel hat, sucht euch irgendwie Hilfe. Also ob das jetzt irgendwie ein anderes Angebot ist oder ich sag mal so, was waren so die ersten Menschen, ob das jetzt, auch wenn ich nicht mit allem übereinstimme, was die Kirche so tut, aber das sind auch gute Seelsorger. Da findet man immer irgendwie eine Lösung.
Ja, man könnte sogar sagen, dass eine psychotherapeutische Betreuung durchaus auch so ein Stück weit Wurzeln in der Seelsorge aus ursprünglich mal aus dem religiösen Bereich auch hat. Es gibt auch viele Länder, ne, wenn man wirklich mal auf die Welt betrachtet, gucken, in der das, was Therapeutinnen, PsychologInnen, Mentalcoaches jetzt hier in dieser westlichen Welt übernehmen, dort klassischerweise durch spirituelle LehrerInnen, durch religiöse, ja, Institutionen übernommen wird. Manchmal sehr gut, manchmal sehr schlecht. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, was da auch so vertreten wird. Aber es gibt ganz, ganz viele Beispiele, dass das auch Teil von diesem zum Beispiel priesterlichen Beruf ist, auch für die Seele zu sorgen. Und das genau tun wir auch. Und ich finde es auch irgendwie total bewundernswert und schön und überhaupt nicht selbstverständlich, dass du zum Beispiel sagst, ja, bei mir in meinem Leben ist was ganz Schlimmes passiert und das hat zu Depressionen geführt und die habe ich in einer Therapie selbstverständlich behandeln lassen. Und dass du das aussprichst und sagst. Und das finde ich ganz wichtig, dass sowas ausgesprochen und gesagt wird, genauso selbstverständlich, wie wenn man sagt, ich habe eine Grippe und dann gehe ich zum Hausarzt und lasse es behandeln. Also das gehört nämlich dazu, dass wir im Leben manchmal mit Dingen konfrontiert werden, die einfach groß sind, zu viel und wo wir Unterstützung brauchen und wo wir selbstverständlich losgehen sollten, um sie behandeln zu lassen. Und eine Therapie ist ein ganz wunderbarer Ort, um Dinge behandeln zu lassen. Und eine sportpsychologische Betreuung ist eben auch aus meiner Sicht ein ganz wunderbarer Ort, ja, um Dinge behandeln zu lassen, sie gemeinsam anzuschauen, um auch an Dingen zu arbeiten. Für mich macht es die Magie von einem Coaching, von einer Therapie, die für mich sehr ähnlich sind, sehr verwandt, auch aus, dass es ein Ort ist, der Dinge behandelt und der auch Dinge erreichen lässt. Also es geht nicht nur um eine Behandlung von zum Beispiel einer Depression, sondern es geht auch darum, dass ihr euch besser versteht, dass ihr euer Leben versteht. Oft geht es wirklich darum, dass ihr versteht, wie schön ihr seid und welche Gaben ihr habt und wofür die eingesetzt werden dürfen in der Welt. Also das ist auch meine Haltung, dass wir mit Gaben und Talenten auf die Welt kommen und die Welt will, dass wir sie in die Welt tragen und das rauszufinden, was das ist und dabei auch Rückenwind zu bekommen, Unterstützung und auch jemanden, der an uns glaubt und uns ernst nimmt, auch in unseren Gefühlen, unserer Wahrnehmung, in unserem Erleben. Das ist für mich die Magie von Psychologie und so sollte so ein Ort auch sein, von dem das durchführt, ne? Also, wenn man sich da sucht, so das sollte da entstehen. Das ist eine ganz besondere, intime, ehrliche, echte, sichere Beziehung, die dafür sorgt, dass wir rausgehen und wachsen, nach innen wie nach außen. Und das in Anspruch zu nehmen, also ich finde einfach, da ist wirklich das Wort Anspruch auch so richtig, weil darauf haben wir aus meiner Sicht den Anspruch. Das ist irgendwie, es hat was mit Würde und mit Menschsein zu tun, das für sich zu beanspruchen, so eine Beziehung in seinem Leben in Anspruch nehmen zu dürfen, wenn ich das brauche.
Ja, aber es ist also nicht einfach. Also erstmal den Schritt, dann auch dich anzuschreiben, war nicht einfach. Oder auch dann den Schritt,
Glaube
ich
ich.
gehe zu einem Psychologen. Das ist nicht so, ich mache jetzt einfach mal einen Termin. Also wenn man wirklich so weit unten und so depressiv ist, dass man einfach, also ich war jemand, ich habe immer noch funktioniert. Ich habe trotzdem gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Es hat alles funktioniert. Aber ich war halt. Ich habe halt nichts mehr gespürt, ich habe halt nichts mehr gefühlt, ich habe auch keinen Spaß mehr gehabt am Training, ich habe keinen Spaß mehr gehabt, rauszugehen, irgendwas zu tun und diesen Weg zu finden. Und ich glaube, da braucht man einfach auch ein Umfeld und Leute, die sagen, ey, such dir vielleicht Hilfe. Vielleicht ist es das, vielleicht ist es was anderes. Und ich habe das ja auch gemerkt, solange wir jetzt zusammenarbeiten, ich brauche gar nicht mehr so viele Termine. Also so gerne ich mich mit dir unterhalte und Dinge mache, aber ich habe ja auch, also wenn ich überlege, meine Anfänge 2017, ich war total unsicher, ich habe mich in meinem Körper nicht wohl gefühlt, ich war ständig in Selbstzweifel, bin ich heute immer noch, also, aber es
Die
war
werden auch nie
so,
weggehen. Das ist menschlich, Zweifel zu haben. Das möchte ich einmal sagen.
genau, auch gerade wenn man in diesen Leistungskontext ist, dann ist man immer so, ja, eigentlich war es gut, aber irgendwie doch auch
Oh
doch
ja.
nicht. Und ich finde es einfach, also wenn man das so nochmal, wenn ich das nochmal für mich Revue passieren lasse, bin ich einfach ein ganz anderer Mensch und bin da auch total stolz drauf und hoffe, dass ich mich auch immer noch weiterentwickeln kann. Weil so eine mentale Stärke aufzubauen ist, glaube ich, niemals einfach. Und ich habe manche Tage, wo ich so denke, was mache ich denn überhaupt hier? Und dann habe ich manche Tage, da fühle ich mich richtig gut. Und manchmal ist es so, dass ich ja auch immer viel poste, was ich trainiere. Und ich habe das am Anfang gemacht, um mir zu zeigen, dass ich trainiere. Und mittlerweile mache ich das auch, um anderen Leuten vielleicht zu zeigen, dass ich trainiere. Weil wenn dann ich bei Instagram eine Nachricht kriege, ey, so, ich hatte heute einen total schlechten Tag, aber jetzt gehe ich doch trainieren, weil du auch hier trainierst, dann ist das für mich eine Bestätigung in dem, auch wenn ich vielleicht auch gar keinen Bock hatte. Also ich hatte letzte Woche auch ein Training, ich habe wirklich keine Motivation gehabt, also wirklich nicht. Ich habe mich einfach nicht gefühlt, aber ich bin trotzdem irgendwie runter in mein Gym gegangen, habe vorher ein bisschen die Schafe geknuddelt und habe dann trainiert, weil ich gedacht habe, ich trainiere jetzt einfach und wenn ich mich jetzt nicht gut fühle, dann kann ich immer noch das Training abbrechen, aber ich bin jetzt einmal hier und fange an und guck, was geht. Und versuch einfach gute Reps zu machen.
Es ist so schön, dass du das so sagst, ne? Weil ich predige das schon seit Tag 1, seit Folge 1. Mach die ersten 5 Minuten. Wenn du nach 5 Minuten keinen Bock mehr hast, dann kannst du immer noch aufhören. Aber meistens hört man nicht auf, weil man hat ja einfach schon angefangen, man ist angeschwitzt und dann ist der innere Schweinehund dann doch besiegt, ne?
Ja, total.
Mir noch eine Frage noch zu deinem Diabetes. Oder was heißt Frage? Es gibt tatsächlich gar keine Frage, sondern eher eine Aussage. Ich finde es krass. Ich habe nicht gewusst, wie sich das tatsächlich so auswirkt, dein Typ Diabetes. Und ich habe immer mich so direkt im Vergleich jetzt genommen, weil wir ja die gleichen Camps durchgemacht haben und die gleichen Situationen hatten. Körperlich natürlich anders ein bisschen, aber wir haben trotzdem beide halt Leistung gebracht. Und ich weiß noch ganz genau, hätte ich jetzt aufstehen müssen morgens mit diesem Kopf noch von Ernährung und Zucker und so weiter, ich glaube, ich wäre mental total fertig gewesen und finde das unfassbar krass und bewundernswert, dass man das überhaupt nicht sieht. Ne? Also ich wusste immer, ja, okay, Lena hat Diabetes und sie hat immer ihre Snackbox dabei, aber jetzt mit dem Wissen, was du erzählt hast, warum? Ne? Weil ich fragte mich immer, boah, sie hat doch Zucker, wieso kann sie denn die ganze Zeit Süßigkeiten essen? Aber jetzt macht Sinn. Ne? Also jetzt musst du, also jetzt weiß ich, dass du es musst und es ist wichtig für dich ist. Und ich werde dich beim nächsten Mal noch mehr unterstützen und noch mehr Süßigkeiten mitbringen. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, weil ich ja weiß auch, wie so Rahmenbedingungen sind, ne? Ob es jetzt zu Hause im Training ist, ob bei sich zu Hause im Training ist, halt auf dem Feld oder auch in solchen Maßnahmen. Ich habe mich gefragt, wie so die Akzeptanz von Trainern ist, weil ich jetzt
Aber das
als
habe ich mich gerade auch gefragt.
genau, weil
Es spricht sowas aus, ja.
ich jetzt als Coach wusste das jetzt, würde jetzt gar nicht genau wissen, was müsste ich machen. Und würde mir wünschen, dass SpielerInnen, die zum Beispiel Zucker haben oder auch andere Probleme haben, wie Asthma oder so typische Krankheiten, die auf dem Spielfeld wirklich auch gefährlich werden können, oder auch mentale Sachen, ne? Da sage ich immer, boah, Leute, wenn irgendwas ist, bitte sprecht mich an, dann können wir zusammen nach einer Lösung suchen. Allerdings weiß ich, dass es in gewissen Rahmenbedingungen einfach nicht gegeben ist, warum auch immer. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie ist die Akzeptanz und die Resonanz von Trainern und vom Staff und was würdest du dir wünschen, was sich ändern könnte in dieser Hinsicht?
Boah, ist eine schwierige Sache. Also ich sage das immer meinen Coaches. Also ich versuche das immer direkt am Anfang irgendwie zu sagen, so, hey, ich habe Typ-1-Diabetes und in 90% der Fällen kriegt ihr das gar nicht mit, weil das eigentlich läuft und gut klappt. Aber wenn ich natürlich dann auch so Rahmenbedingungen, wenn ich unterzuckert bin, dann melde ich mich oder wenn die Puppe piept, dann muss ich halt mal drauf gucken. Ich weiß das noch, heute mein erstes Spiel in Gelsenkirchen, damals gegen Erftstadt war das, glaube ich, hat auf einmal meine Pumpe gepiept. Aus dem Nichts. Und ich habe die halt immer hinten in meinem Rücken, in so einem Gurt drin. Und dann ich so, Coach, ich muss raus, ich muss raus. Und dann so, ja, wir haben niemanden. Hier, Zoe liegt auf der Liege, wir haben niemanden. So, okay, ich bleib drauf. Und dann piepte das die ganze Zeit und irgendwann konnte ich dann runter. Im Endeffekt war es nur so ein Alarm, hey, du, es sind 2 Tage rum, du musst deinen Katheter wechseln. Also, ein total random Alarm, aber seitdem gucke ich halt, dass ich nicht genau 2 Tage vorher mein Insulin wechsle, damit nicht dieser Alarm in einem Game passiert, weil ich habe eigentlich meine Pumpe so eingestellt, also Bob ist so eingestellt, dass bei Game Day-Situationen der mich nur warnt, wenn ich unterzucker. Also das ist so eingestellt und wie die Akzeptanz ist, keine Ahnung, sie müssen ja damit legen. Also bei Games habe ich nie ein Problem, da bin ich durch Adrenalin hoch, aber nicht. Also es gibt halt ein Hoch von zu wenig Insulin. Da hast du auch wirklich so dieses Gefühl, du bist nicht so in der Leistung. Und dann gibt es dieses Hoch von Adrenalin. Das Hoch von Adrenalin ist aber einfach nur hoch und da brauche ich kein Insulin extrem draufgeben, weil das einfach nur so ein Hoch ist. Und das geht dann auch nach dem Game meistens immer runter. Deswegen muss ich nach dem Spiel, muss ich immer essen, weil dann, auch wenn ich kein Insulin gebe, das rauscht runter, wie so eine Achterbahn, kann man sich das vorstellen. Deswegen ist es bei Games eigentlich nie ein Thema. Wie es natürlich bei so Camps ist, also ich sag, also der Staff weiß Bescheid, Physio weiß Bescheid, meine Position Coaches habe ich auch alle informiert, die wissen Bescheid,
Aber eigentlich
wie das.
würde es dir doch zum Beispiel auch helfen, wenn du genau wüsstest, was drankommt. Das hast du ja vorhin mal erwähnt, ne? Dass das sehr hilfreich
Genau.
ist, ja.
Ja, das, also bei den Nationalmannschaftscamps weiß man das schon relativ gut, was drankommt, da. Und wie gesagt, bei dem Teamtraining, meistens weiß ich das ja auch vorher oder frage danach. Letztens beim Training war es so, dass mal nicht mitgeteilt worden ist und dann haben wir total viele Sachen in der Leiter gemacht, was für mich halt Cardio ist. Weil wenn ich blocke, ist es nicht dasselbe wie irgendwelche Leiterdrills und dann war ich halt unterzuckert und war halt 10 Minuten raus. Ist dann halt so. Ich kann halt auch nur immer sagen, so sagt mir vorher Bescheid, weil an sich will ich ja immer mit einem möglichst guten Wert reingehen, damit ich möglichst viel Zielbereich habe beim Sport. Weil diese hohen Werte sind nicht gut und die niedrigen Werte sind ja auch nicht gut. Aber keine Ahnung, ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt sage, ey, ich bin unterzuckert und kann bei diesem Drill nicht mitmachen. Weil im Endeffekt bin ich ja in dieser Zeit, also jetzt bei der Nationalmannschaft zum Beispiel, nicht auf Tape. Wie das bewertet wird, ich habe keine Ahnung. Habe ich auch noch nie nachgefragt. Aber für mich ist das natürlich immer so was, ich will eigentlich nicht unterzuckern. Deswegen laufe ich meistens bei so Camps relativ hoch, was nicht immer das Beste ist, aber mit Unterzucker, also die Unterzucker-Auswirkungen kann halt auch sein, dass man wirklich einfach keine Leistung hat. Das ist immer so ein bisschen abwägen. Und ja, was ich mir wünsche, ist einfach mehr Transparenz. Also wenn ich jetzt, also in Schwäbisch Hall hatten wir halt wirklich, wir machen von 12 bis 12:15 Uhr Warm-up, dann machen wir die und die Drills oder haben die und die Rotation, dann machen wir das, dann machen wir Indies, dann machen wir Team, 10 Plays, dann gehen wir ins Scout-Team und was auch immer. Also sowas. Das hat mir halt unheimlich geholfen, damit ich weiß, was kommt da. Und wenn ich wusste, okay, wir machen ganz zum Schluss noch 20 Minuten Cardio, weiß ich, okay, dann trinke ich jetzt kurz bevor das mit dem Team losgeht, noch ein bisschen mehr Zuckerwasser, damit ich dann nicht unterzucker.
Wir hatten das Thema tatsächlich damals, da hatten wir jemanden in der gegnerischen Mannschaft, die hatte Tourette Und das wurde vorher bei den Referees angesprochen. Und ich würde genau das Gleiche tatsächlich machen, wenn ich jemanden hätte mit Diabetes zum Beispiel, würde ich sagen, hey Ref, ich habe diese Person hier, das ist die einzige Spielerin zum Beispiel auf dem Feld, wenn diese jetzt ausfällt, ich sage euch Bescheid, nehme auch gerne ein Timeout, aber wenn sie ausfällt, müssen wir einfach kurz unterbrechen. Die meisten Refs machen das tatsächlich. Aber das sind so kleine Kommunikationssachen, so Schlüssel, die unglaublich wichtig sind für die Spielerin oder für die Athletin als solches, ne? Und auch so kleine, wie du jetzt schon gesagt hast, Lena, mit Transparenz, ne? Ich weiß, wie schwer es ist, so ein Training zu planen, ne? Und so ein Camp Day ist noch schwieriger zu planen, vor allem, weil du nicht 100%, auch als Coach, nicht 100% weißt, wie sind die Bedingungen, was machen wir jetzt gerade und so weiter und so fort. Aber wenn du halt diese Übersicht hast, wie wir das zum Beispiel bei der Nationalmannschaft ja auch immer hatten, da stehen ja nicht die einzelnen Übungen drin. Ich persönlich fände das aber mega geil, wenn man das den Spielern halt trotzdem mitteilen könnte, auch
Also
jetzt
in der
unabhängig.
O-Line, haben wir von Tom auch immer einen Plan
Okay.
gekriegt, welche Übungen wir wann gemacht haben. Also
Okay, das weiß ich natürlich nicht, weil ich in der
ja.
O-Line, aber ich finde auch generell, wenn man solche Camp Days einfach macht, ne, weil im regulären Training weißt du, was du machst in der Regel, hast du halt Warm-up, dann hast du deine Indies und hast du die Teamphase. Vielleicht hast du noch ein paar individuelle Sachen danach oder so, aber Planbarkeit ist so unglaublich wichtig. Und ich bin geneigt dazu zu sagen, so als Aufruf an alle Trainer und TrainerInnen, die an der Seitlinie stehen oder auch an Staff, achtet ein bisschen mehr auf eure Spieler, ne? Wenn die schon ankommen und sagen, hey, ich habe da ein Problemchen, dann nimmt das verdammte Scheiße auch einfach ernst und wahr, weil es kann auch echt nach hinten losgehen. Ne? Also das sind so Sachen und Verantwortung, die man übernehmen muss als Coach, auch wenn zum Beispiel so mentale Sachen sind, ne? Wie zum Beispiel, man ist gerade in der Depression und spürt gerade nichts.
Die verratet ihr meistens eh nicht. Das ist auch
Ganz
so ein,
genau,
ja, das ist eh ein Problem, ja.
ganz genau, das verraten wir eh nicht, aber gute Coaches kennen ihre Spieler. Leitspielerinnen, zum Beispiel Captains, muss aber auch kein Captain sein, sondern einfach nur Führungsspielerinnen, kennen ihre Mädels um sich herum und die Teammates. Wenn da irgendwas off ist und einfach komisch wirkt, sprecht mit den Leuten, ne? Und dann spätestens wird die Person entweder sagen, hey du, mir geht's nicht so gut, es wird aber wieder, oder die öffnet sich, ne? Das ist halt unglaublich wichtig in unserem Sport und gerade im Frauensport generell. Wir sind alles einfach noch Menschen, aber wir brauchen halt ein bisschen mehr Fürsorge, auch untereinander und generell auch von der Seitenlinie aufs Feld. Und ich glaube, das ist auch sowieso
Ja.
sportartübergreifend, egal ob Football, Fußball, Tennis, Golf, keine Ahnung was, ne? Achtet einfach alle ein bisschen mehr aufeinander und dann wird das alles auch irgendwie.
Ja, auch so Vertrauen ins Körpergefühl. Also durch meinen Typ 1 Diabetes kann ich relativ gut mir ein Feedback geben, was ist gerade mit mir los. Und einfach, weil ich merke, okay, bin ich jetzt gerade unterzuckert oder habe ich irgendwie nur was Schlechtes gegessen? Und da muss man so ein bisschen Vertrauen finden, weil ich dann auch manchmal sage, so, Coach, heute ist einfach kein guter Tag. Also das ist, oder ich sage jetzt, ey Coach, ich bin jetzt raus, weil ich merke jetzt, wenn ich jetzt hier weitergehe, dann passiert irgendwas oder geht es mir nicht gut oder, und ich finde, wir machen das ja immer noch alle nur als Hobby. Also es wäre ein Traum, wenn man damit Geld verdienen könnte, aber
Ja.
im Endeffekt investieren wir sehr viel Zeit, sehr viel Geld in diesen Sport. Und da gehört natürlich auch die Gesundheit immer an erste Stelle und auch die mentale Gesundheit, dass ich sage, ey, das tut mir gerade nicht gut oder das
Es
ist
ist auch eine
jetzt.
unheimliche Ressource, die du da entwickelt hast, dass du sehr gutes Körpergefühl und ein Gefühl für dich, damit auch eine Selbstsicherheit, eine Stabilität in dir entwickelt hast, ne, aus der wir auch schon viel schöpfen können, dann einfach, ne, wenn wir so merken, wir mussten das schulen. In Umständen, die nicht schön sind. Aber dadurch haben wir es geschult. Das ist eine unheimliche Ressource.
Toll.
Ich finde, du hast ebenso schön gesagt, und das würde ich gerne einmal zum Abschluss nochmal herausstellen, was ich so aus unserem Gespräch mitnehme, nämlich wie wichtig es ist, dass wir Dinge erzählen, ansprechen, sagen, uns anvertrauen. Ob jetzt in einem öffentlichen Rahmen wie hier oder auch mal in einer Freundschaft unter vier Augen. Da habe ich jetzt gerade diese Captain, die Chris eben beschrieben hat, vor Augen, die merkt, mit meiner Spielerin ist irgendwas offen und da gehe ich mal hin und spreche das mal an. Und auch von mir erzähle, also über mich offenbare zum Beispiel, hey, ich habe mir eine therapeutische Unterstützung geholt. Ich gehe mit meinem Diabetes so und so um, weil das validiert nämlich, das validiert die Scham eigentlich weg, sozusagen. Also das validiert, das sorgt für Normalität. Das bedeutet, dass wir irgendwo alle auch gleich sind und dass wir uns nicht schämen müssen, weil du hast nämlich vorhin auch mal gesagt, ich muss gerade so an zwei Beispiele denken. Das eine war nämlich dem Kraftraum und dass jemand sieht auf Instagram, du trainierst und dir dann schreibt, das hat mich motiviert, dasselbe heute auch zu tun, obwohl ich eigentlich keine Lust habe, ist genau der gleiche Effekt. Aber auch wo du gesagt hast, ey, das hat mich schon Mut gekostet, dich anzuschreiben und nach einem Mentalcoaching-Termin zu fragen. Das hat mich Mut gekostet, zu entscheiden damals, mir jetzt eine therapeutische Unterstützung zu holen, weil ich habe ja noch funktioniert. Ich kann das absolut verstehen, diesen Schritt. Das kann ich übrigens deshalb tatsächlich auch so gut verstehen, weil wir, die wir psychologisch arbeiten, uns selber auch psychologisch bearbeiten lassen. Also auch wir gehen los und holen uns eine therapeutische oder eine coachende Unterstützung. Das heißt, ich kenne absolut die Erfahrung, sich jemand Gutes suchen zu müssen, und ich kenne absolut die Erfahrung, selber auf dem Sofa zu sitzen, auf der anderen Seite. Und das macht, dass man sich mit seiner eigenen Verletzlichkeit auseinandersetzen muss in dem Moment. Und in dem Moment, wo es um Verletzlichkeit geht, geht es auch oft um Scham, oder geht es eigentlich immer mit um Scham auch. Und da ist schnell eine Mauer und wir entscheiden, da gucke ich doch nicht hin, ich gehe doch in die andere Richtung. Die fühlt sich in dem Moment leichter und besser an, weil wir Menschen auch eben manchmal so sind, ne? So diesen leichteren Weg dann zu wählen, bis es halt nicht mehr geht. Wir erleichtern uns allen den Weg, indem wir Dinge normalisieren, indem wir sie sagen, indem wir davon erzählen. Wie gesagt, das kann jetzt so ein Podcast sein. Ich bin dir unfassbar dankbar, dass du das hier gemacht hast heute. Also genau das vor allem gemacht hast. Das kann aber auch sein, dass ich, wie Chris es eben beschrieben hat, ich als Captain merke oder ich als Freundin merke oder als Tochter, als Mutter, als Partnerin mit dem anderen ist was und das anspreche und dann sage, bei mir gab es auch mal eine Phase in meinem Leben, da habe ich das auch in den mutigen Schritt gegangen und habe mir Unterstützung geholt. Und jeder, das möchte ich echt nochmal sagen, der sich eine gute therapeutische oder sportpsychologische Betreuung geholt hat, wird, glaube ich, unterschreiben können. Das ist ein bisschen wie vom Zahnarzttermin, wo sowieso dann wieder alles gut ist, ne? Oder nicht so schlimm. Also es ist so, ja, das kostet Mut, absolut in dem Moment, den ersten Termin auszumachen. Aber wenn es dann angefangen hat zu laufen mit jemandem, der gut ist und der mich versteht, dann ist es das Beste überhaupt. Also wenn ich einfach weiß, da ist jemand, der mich versteht, das ist großartig. Und dann denkt man darüber, was das ursprünglich mal für Mut gekostet hat, das anzugehen, schon fast gar nicht mehr nach, weil es so selbstverständlich wird. Und so soll es ja auch sein. Also diese Hürde einfach kleiner machen. Und das finde ich, das ist so für mich das, was ich aus deiner Geschichte irgendwie mitnehme. Genauso wie sich zu trauen, in den USA Teams anzuschreiben und dahin zu gehen für 5 Monate. Wie mutig ist das bitte? Ne, in einem Sport, wo man auch sein Gesicht nicht verlieren will. Und wo du sagst, da gehst du hin und du stellst fest, ich habe vom Football gar keine Ahnung, weil was ich ja erlebe, ja, da hättest du auch beschließen können, ach schnell, ich packe meine Taschen und zurück geht's, dem stelle ich mich hier nicht. Aber das hast du gemacht, das ist mutig. Das ist für mich irgendwie so eine Botschaft heute aus unserem Gespräch. Und ich würde dich gerne einmal fragen, gibt es was, was du mitgeben möchtest, wo du sagst, das ist für mich was ich mitnehme aus meinen Erfahrungen, aus dem Gespräch heute vielleicht, wo wir das gerade mal so haben Revue passieren lassen, was ich selber vielleicht gern gehört hätte?
Ja, das ist eine tiefgründige Frage. Also auf jeden Fall, falls ihr jemanden zum Knuddeln braucht, kann ich euch auch nur Schafe empfehlen. Ganz wichtig, die können super knuddeln. Und einfach die Dinge machen. Also nicht vielleicht, auch wenn es manchmal unlogisch klingt, einfach mal machen. Also das war jetzt diese Offseason wieder so. Ich habe sehr lange, sehr viele Pro- und Kontralisten gemacht, wo ich spielen will und habe das sehr, sehr lange vor mir hergeschoben, wo ich dieses Jahr spielen will. Und im Endeffekt habe ich aber schon gemerkt, ich habe mich eigentlich im November entschieden, dass das war einfach nur meine Bauchentscheidung und da musste mein Kopf noch für hinterhergehen.
Oh,
Und
das hast du so gut gesagt. Da könnte ich jetzt wieder tausend Sachen zu sagen, als das ist so ein toller psychologischer Mechanismus, aber ich belasse es dabei, dass ich das einmal
ja.
irgendwie feiere, dass du das gerade so gut gesagt hast.
Und deswegen, also ich freue mich auf dieses Jahr auch ungemein, nochmal diesen Schritt zu gehen, 500 Kilometer von zu Hause zu spielen in Berlin und da hoffentlich eine Meisterschaft zu holen. Das ist definitiv mein Ziel und einfach Dinge machen, weil also ich merke das ja körperlich, ich werde das nicht mehr lange mitmachen. Da ist auch irgendwann der Footballkörper dann verbraucht, aber mal einmal anzugreifen und zu sagen, ich probiere es, ich gehe für, keine Ahnung, auch 4 Monate in die USA und spiele da oder ich, keine Ahnung, mache ein Auslandssemester oder mache andere Dinge. einfach machen. Also das hat mir so der Tod von meinem Papa gezeigt, einfach nicht die Sachen aufschieben. Der wollte immer noch mal nach Island und hat es halt nicht mehr geschafft. Und irgendwie ein halbes Jahr danach sind wir einfach für 4 Tage nach Island geflogen, um uns einen Vulkanausbruch anzugucken, weil wir gesagt haben, ja, wann wissen wir denn, ob das das nächste Mal passiert, und
Ja.
einfach Spaß haben am Leben. Einfach nur noch Dinge tun, die Spaß machen. Dieses Grundlegende. Also ich habe mir irgendwann gesagt, ich mache Dinge nur noch, wo ich Bock zu habe. Und deswegen werde ich auch irgendwann entscheiden, zu irgendwas keinen Bock mehr zu haben, dann auch dann ganz klar sagen, ja, es ist jetzt vorbei. Aber im Moment habe ich einfach noch Bock zu spielen in Berlin und eine Meisterschaft zu holen und mal gucken, was noch mit der Nationalmannschaft dieses Jahr passiert. Ich habe auf jeden Fall Bock, um die Goldmedaille zu spielen, und wir werden sehen, was passiert.
Schön, ich danke dir.
Leider nehmen wir das ja jetzt nicht mit Video auf, aber ich habe gerade tatsächlich sehr, sehr bildlich nachempfunden, was Lena gesagt hat. Und ich habe genau die gleichen Gedanken. Also hätte sie es nicht gesagt, hätte ich es jetzt gesagt, ne? Also habt einfach Spaß an dem, was ihr macht. Seid mit vollem ganzen Herzen dabei. Ihr werdet das schon spüren, ob das richtig ist oder nicht. Das Bauchgefühl ist meistens eigentlich schon immer das Richtige. Also der Kopf muss einfach immer hinterher, wie Lena das gesagt hat. Deswegen hört auf, alles zu zerdenken, sondern macht einfach das, worauf ihr Bock habt.
Ja, vielleicht irgendjemand hat mal gesagt, Mama, Marmeladenmomente sammeln. So.
Ja.
Und davon habe ich ganz viele in ganz vielen Teilen von Deutschland mit ganz tollen Menschen, die mir keiner nehmen will, die ich auch vielleicht nicht mit allen teilen will, aber die sind für mich ganz bedeutend.
Ja. Ja, einige davon, finde ich, hast du heute mit uns geteilt. Ich muss auch gerade an die Snackbox und all diese Dinge denken, wo ich das Gefühl hatte, das sind Marmeladenmomente. Ich danke dir sehr dafür, dass du unser Gast heute bist und freue mich auf, ja, vielleicht dann nochmal eine Folge mit dir, wenn du deine Berlin-Saison gespielt hast und wer weiß, was du mit der Nationalmannschaft noch erlebst. Für heute danke ich dir sehr.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es
Gerne.
war mir eine Ehre.
Wir fühlen uns geehrt.
Tschö.
Tschüss.
Tschüssi.